Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30. Es ist Zeit fürs Regionaljournal.
Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Prämien steigen, in der Region unterschiedlich. Basel-Stadt bleibt aber der teuerste Kanton bei den Prämien. Südanflüge auf den Euro-Airport nehmen zu. Warum, das kann oder will niemand zurecht sagen. Und mit mir im Studio im Tandem ist der Peter Flückiger. Er beschäftigt im Bürgerspital behinderte Menschen und probiert sie in die Arbeitswelt zurückzuführen. Morgen ist es kieler als heute zwischen den Wolken. Bricht aber auch die Sonne an der Uhr. Am Mikrofon Wanda Düring. Man hat es erwartet und jetzt ist es soweit. Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr im Schnitt um fast 9%. Kantonal und selbst in der Region Basel verteilt sich der Schnitt aber unterschiedlich. Michel Scheidegger.
Basel-Stadt bleibt bei den Krankenkassenprämien der teuerste Kanton der Schweiz, obwohl die Prämien hier nicht so stark steigen wie im Rest des Landes. Um 7,7% nehmen sie im Stadtkanton zu. Anders sieht es im Baselbiet aus. Dort steigen die Prämien im Schnitt um 11%. Die von den jungen Erwachsenen steigen gar um knapp 16% und die Kinderprämien um 12%. Das zeigen Zahlen, die das Bundesamt für Gesundheit heute veröffentlicht hat. In Prämien übersetzt heisst das für den Kanton Basel-Stadt, dass dort die Durchschnittsprämie auf 452 Franken steigt. Im Baselbiet steigt sie auf 368 Franken. Im gesamtschweizerischen Vergleich gehört Basel-Land zu den Kantonen, wo die Prämien am stärksten steigen. Basel-Stadt bewegt sich mit 5 anderen Kantonen an der unteren Grenze vom Anstieg.
Wie laut sind An- und Abflüge rund um den Euro-Airport? Die Frage müssen das Parlament vom Baselbiet und Baselstadt all Jahr im sogenannten Fluglärmbericht beantworten. Das Jahr ist auch das neue ILS-System und darum auch die umstrittenen Südanflüge ein Thema im Bericht. Um diesen Bericht auch seriös zu verfassen, brauchen die Parlamentarier zuverlässige Daten. Die zu bekommen, ist aber gar nicht einfach, Martin Jordan.
Von allen Flugzeugen, die letztes Jahr auf dem Euro-Airport gelandet sind, sind 8,9% von Süden angeflogen. Das sind satte 44% mehr Landungen von Süden her als im Jahr vorher. Wenn in einem Jahr mehr als 8% Südanflüge registriert werden, so wie das eben letztes Jahr der Fall war, müssen die Luftfahrtbehörden von der Schweiz und Frankreich eine vertiefte Analyse machen, warum so viele Flugzeuge von Süden her gelandet sind. Die Analyse ist gemacht worden und sie kommt zum Schluss, dass der Wind letztes Jahr überdurchschnittlich häufig von Norden bloßt heig und darum entsprechend auf Südanflüge umgestellt worden sei. Das Anflugverfahren sei korrekt angewendet worden, heisst es in der Analyse von der Luftfahrtbehörde. Der Umweltverkehrs- und Energiekommission UVEC vom Grossen Rot längen die Aussagen aber nicht. Der Kommissionspräsident Michael Wüthrich.
Wir möchten gerne die detaillierten Windmessungen haben, die ja dann verantwortlich sind für den Entscheid, welche Piste das benutzt wird. Es gibt Behauptungen seitens von Kritikern vom ILS 33, die sagen, dass die Südanflüge doch verhäuft an einem Wochenende stattgefunden haben, bei speziell schönem Wetter.
Das tönt ganz danach, als ob die UVEC und der Michael Wüthrich einen Bericht von der französischen und Schweizer Luftfahrtbehörde nicht trauen.
Ich würde nicht sagen, wir trauen dem Bericht nicht, aber 8 Ziele zu diesem Thema längen uns nicht. Und da möchten wir das gerne schwarz auf weiß in Zahlen sehen. Wir möchten das im Zusammenhang mit der Anzahl Landungen und der Landeentscheid sehen.
Um die detaillierten Windmessungen zu bekommen, hat der Michael Wüthrich vor rund einem halben Jahr beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel angefragt, ob die Daten könnten geliefert werden. Das Bundesamt hat den Wunsch aber nicht erfüllen können, wie der Basel-Sprecher Anton Kohler sagt.
Die Daten hat Météo France erhoben, die gehören also Frankreich. Und wir haben der Kommission mitgeteilt, wo dass sie die Daten beziehen können. Also nicht wir haben die Daten, sondern Frankreich, Météo France hat die Daten.
Also hat UVEC mit dem zuständigen Basler Regierungsrat Christoph Brutschi in Kontakt aufgenommen und ihn darum gebeten, ob sein Departement Daten über die Windmessungen beschaffen könnte. Der Departementssekretär Klaus Weppler hat die Sache dann in die Hand genommen.
Wir haben einen Brief an Météo France geschrieben, in dem wir die gewünschten Daten, Originaldaten anfordern. Im Augenblick warten wir auf Antwort von Météo France.
Auf unsere Anfrage hat Meteo France mitteilt, man könne die Windmessungsdaten problemlos liefern. Allerdings kostet das etwa 670 Euro. Ein Betrag also, den der Kanton Basel-Stadt durchaus verkraften kann. Bis Meteo France die gewünschten Daten schickt, ist das Geschäft über die Fluglärmbelastung in der UWEG sistiert. Das übrigens ganz im Gegensatz zur entsprechenden Kommission vom Baselbieter Landrat. Die hat das Geschäft nämlich schon fertig beraten, und zwar ohne, dass sie sich für die detaillierten Windmessungen am Flughafen interessiert hat.
Zu den Meldungen. Die Basler Staatsanwaltschaft hat bei einem 57-jährigen Mann einen Haufen Kinderpornomaterial sichergestellt. Sein Computer und andere elektronische Datenträger sind beschlagnahmt worden. Das bestätigt die Basler Staatsanwaltschaft eine Meldung von der Agentur STA. Gegen den 57-Jährigen liege zwar kein Haftgrund vor, er wird aber verdächtigt, dass er im Internet Kinderpornos verbreitet hat. Auf die Spur gekommen ist man dem Mann im Rahmen der Ermittlungen gegen einen Kinderpornoring, unter anderem in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätig war. Jetzt ist definitiv bekannt, ab wenn das neue Radio Basel auf Sendung geht, nämlich am 24. Oktober um 12 Uhr Mittag. Das liest man auf der Homepage vom Radio Basel. Ein zweites Programm ist schon früher ab dem 15. Oktober über DAB aufgeschaltet und ist neben Basel auch in Zürich und in Bern empfangbar. Das neue Radio von Christian Heb sendet ab dann auf der gleichen Frequenz wie das Radio Basel One. Das hat sein Sendergäste Zobe definitiv abgestellt. Von den früheren 16 Angestellten von Basel One kann die Hälfte bleiben, die anderen haben die Kündigung bekommen. Die neuen futuristischen Tango-Tramli gefallen den Fahrgästen im Grossen und Ganzen. Das zeigt eine Umfrage, wo weit über 3'000 Fahrgäste mitgemacht haben. Das Design von aussen kommt gut an in der Umfrage und auch das einfache Ein- und Aussteigen. Kritisiert wird aber das ungemütliche Licht im Tram innen. Vielen Passagieren passt nicht, dass es zu weniger Sitzplätze gibt als in den alten Tramli und sie wollen mehr Stangen und Bügel zum Heben. Das teilen die BVB und BLD mit. Seit dem Januar fahren versuchsweise Tango-Tramli auf den Basler und Baselbieter Schienen. Die Abstimmung über biometrische Pässe vom letzten Mai bleibt gültig, trotz dem knappen Resultat. Das hat das Bundesgericht so entschieden und hat damit Beschwerden aus verschiedenen Kantonen, auch aus Basel, abgelehnt. Die Resultate in den Kantonen selber seien nicht knapp ausgefallen und es hätte auch keine Unregelmäßigkeiten gegeben, begründet das Gericht das Urteil. Angestellte von der Lufthansa Technik in Basel haben einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Der Vertrag sichert die gleichen Arbeitsbedingungen, wie sie bei der ehemaligen Swiss-Tochter gegolten haben, und zwar für die nächsten 3 Jahre. Der GAF regelt 41-Stunden-Woche und garantiert, dass jedes Jahr Lohnverhandlungen geführt werden und dass Erfolgsbeteiligungen mit den Gewerkschaften besprochen werden. Es ist in 22 Minuten 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Basel auf der RS1. Wir kommen zu unserem Tandemgast. Das ist der Peter Flügiger. Peter Flügiger, Sie sind selber auch Arbeitgeber. Als Geschäftsleitungsmitglied vom Bürgerspital Basel, den Sie behinderte Menschen beschäftigen. Mit Gewerkschaften haben Sie nicht viel zu tun im Jahr.
Nein, eher weniger.
Sie leiten eigentlich ganz verschiedene Betriebe, Schreinereien, Gärtnereien, verschiedene Werkstätten, aber auch Dienstleistungen gehören zu Ihrem Bereich, Versandbetriebe und so weiter. Also eigentlich Betriebe, wie es außerhalb vom Bürgerspital auch gibt, außer dass bei Ihnen behinderte Menschen arbeiten. Kann man das so sagen? Ist das der einzige Unterschied?
Ja, das ist der einzige Unterschied. Ja. Also wir beschäftigen Menschen mit einer Behinderung in verschiedensten Formen. Und das kann man so sagen, dass es der einzige Unterschied ist. Und sonst ist es eigentlich keiner. Wir haben Schreinereien, wie eine Schreinerei draussen funktioniert. Nur arbeiten dort Menschen mit einer Leistungseinschränkung.
Die Leistungseinschränkungen im Nachhinein sind ganz verschieden. Sie haben zwar gesagt, ganz verschiedene Behinderungen. Sie arbeiten mit körperlich Behinderten, aber auch mit geistig Behinderten, mit psychisch Kranken. Werden die Menschen, wie tun Sie mit ihnen zusammenarbeiten? Tun Sie sie speziell einteilen oder jeden einzeln betreuen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das sind die Fragen, die immer gestellt werden. Wie muss man sich das vorstellen mit diesen Menschen? Und da versuche ich immer Folgendes zu vermitteln. Das sind eigentlich auch Menschen wie wir alle auch. sie funktionieren, wie wir alle auch, nur haben sie in unserer Leistungsgesellschaft vielleicht einen weniger grossen Output und werden dementsprechend bewertet.
Also wie bewertet?
Also unser System ist so, dass wenn bei uns jemand eine IV-Rente hat, dann ist es aus irgendwelchem Grund ist der Entscheid gefällt worden. Das war jetzt ein Thema mit der Abstimmung. Aber aus irgendwelchem Grund kommt er zu einem Rentenentscheid und in diesem Rentenentscheid ist es oft festgehalten, ob er noch eine 30-50%ige Leistungsfähigkeit hat und dementsprechend kriegt er auch seine Rente. Und der Rest, die sogenannte Restleistung, die er noch bringen, die kann er bei uns verbringen. Und wir werden vergütet für eigentlich den sogenannten behinderungsbedingten Mehraufwand.
Es sind ja Arbeitnehmer, aber nicht mit beschränkter Leistungsfähigkeit. Also es sind nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die morgen kommen, ihren Job erledigen und zu oben wieder gehen. Und ich nehme an, die brauchen ganz eine besondere Betreuung.
Jein, es stimmt nicht ganz. Also es gibt Menschen, die funktionieren, wie wir auch, die die Arbeitszeit einhalten können. Dann gibt es aber auch solche, die nur gewisse Prozent arbeiten, also zum Beispiel 50%. Und in diesen 50% können sie zum Beispiel 100% leisten. Also das gibt es auch. Und die Tatsache ist, dass es das ja auch draussen gibt. Nur sind Menschen in der freien Wirtschaft, ich sage es jetzt ein bisschen zynisch, nicht diagnostiziert, sondern sie tun sich einrichten und können funktionieren funktionieren in der Norm.
Ist das auch eine besondere Herausforderung? Weil sie arbeiten ja mit körperlich Behinderten im Jahr, aber auch mit psychisch labilen Menschen. Wie können sie in die Struktur einbinden? Oder haben sie überhaupt Strukturfeste?
Ja, das haben wir schon, das müssen wir. Ich glaube, wir alle brauchen Strukturen, die einen weniger, die einen mehr. Und das Thema psychisch Behinderte, das ist im Moment sehr gross, weil es gibt im Moment etwa 42% von den behinderten Menschen sind psychisch Behinderte. Und mir fällt es schon nur ein bisschen schwer, das Wort behindert. Was heisst psychisch behindert? Das ist unsere Diagnostik, wo heute halt gewisse Menschen als psychisch behindert deklariert, aus irgendwelchem Grund. Da gibt es ja ganz verschiedene Codes. Ich sehe das mittlerweile auch ein bisschen als nicht nur Behinderung, sondern die haben uns vielleicht auch etwas vor. Also als Beispiel, die sagen einfach jetzt nicht mehr. In unserer Leistungsgesellschaft, wo sehr grosser Druck da ist, wo wir einfach funktionieren, bis zum Teil ins Geht nicht mehr, bis zum Teil in Herzinfarkt hinein, wo vielleicht so ein Mensch, wo wir jetzt als Leistungseinschränkung oder als Nachteil betrachten, man kann ja auch mal den Fokus kehren und das als positiv betrachten.
Also man könnte durchaus profitieren davon auch, lernen.
Genau. Also der kennt seine Grenzen und sagt so nicht mehr, ich kann nicht mehr, fertig. Und wir gehen und tun mit einer Diagnose halt dann einfach als irgendwo, er funktioniert nicht in der Norm und dann kriegt er irgendeine Behinderungsform. Also ist jetzt ein bisschen vielleicht überspitzt ausgedrückt, aber ich arbeite jetzt schon lange in diesem Medium und versuche das einfach auch ein bisschen unter ein anderes Licht, unter einen anderen Fokus zu bringen. Schauen wir es mal als Stärke an. Nehmen wir doch als Beispiel in der blinden Kuh. Also wenn wir, die sehen, in die blinde Kuh hineingehen, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann stellt sich die Frage, wer ist es da drinnen behindert?
Schönes Beispiel. Jetzt sind Sie aber gleich in dem Clinch, nenne ich es jetzt einmal. Sie haben Menschen, Sie beschäftigen Menschen, die nicht in die Normen passen, aber die Produkte, die diese Menschen herstellen, produzieren, sei es jetzt ein Schrank in der Schreinerei, eine Maschine in der Werkstatt oder eine Dienstleistung, die sie erbringen, die müssen in diesem Markt bestehen, in diesem Muster. Ist das eine besondere Herausforderung?
Ja, ich glaube, für alle Werkstattleiter und Fachleute, die Menschen begleiten, coachen, ich sage es ganz bewusst, nicht betreuen, weil der Leistungsvertrag, wo wir jetzt mit dem Kanton haben und nicht mehr mit dem Bund, der baut auch nicht mehr auf Betreuung auf, sondern auf begleitetes Arbeiten. Also wir coachen die Leute, wir begleiten sie auch mit einem übergeordneten Ziel, dass sie auch wieder in der Lage sind, draussen auf dem ersten Arbeitsmarkt können zu funktionieren. Dass das nicht immer gelingt, das ist ja so, aber wir sind ja auch ein Arbeitsmarkt, wir bieten ja auch Arbeitsplätze. Und das ist eine besondere Herausforderung für die Fachleute, die diese Menschen begleiten, auf die Qualität zu schauen, sie dort zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen und dort auch vielleicht, wo sie den kreativen Freiraum können lassen, auch den freien Raum geben.
Ich möchte nachher nochmal auf die Rückführung in den Arbeitsmarkt zurückkommen, aber gleich schnell, Sie arbeiten auch im Auftrag, müssen gewisse Zeiten können einhalten. Gibt das einen Druck?
Ja, den Druck haben wir auch. Bleiben wir beim Beispiel von der Schreinerei. Eine Schreinerei draussen hat den Druck auch. Und da müssen wir halt ein bisschen abwägen, wie geben wir den Druck weiter. Also draussen in der freien Wirtschaft wird vielleicht 1:1 weitergeben und man erwartet von dir, dass du so und so viel leistest in dieser Zeit. Und der Druck ist auch, je nachdem, wie man einen Küchenbau geben durch die Handwerker, die von außen anstehen, jetzt kommen wir dran. Also der Druck ist da. Also wir versuchen das einfach ein bisschen abzufedern, indem wir halt die Menschen dort einsetzen, wo wir merken, bis dahin können sie.
Und der Puffer sind die Coach dann?
Ja, genau. Und wenn man dann merkt, jetzt ist nicht mehr gut, also wenn jetzt jemand das Fest unter Druck kommt, dann müssen halt die Fachleute einsteigen.
Jetzt gibt es ja nicht nur Zeitdruck, sondern eben auch Konkurrenz, Sie haben sie angesprochen. Also der gleiche Tisch bietet eine andere Schreinerei auch an. Wie können Sie dem Markt bestehen, dieser Konkurrenz? Gehen Sie die Sachen billiger oder wie gehen Sie die Konkurrenz an?
Ja, das ist auch immer wieder eine Frage, die kommt. Ja, sie sind subventioniert und können da günstige Preise anbieten. Dem ist nicht so. Also ich würde sagen, wir sind wirklich am Markt ausgesetzt. Und wenn jemand aus einer Schreinerei hat und seinen Maschinenpark muss auslasten und im Moment auch gerade eine Krisensituation ist, dann bin ich überzeugt, noch geht er auch mit dem Preis runter. Und irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze. Und die gibt es bei uns auch. Und die ist vielleicht dank einen behinderungsbedingten Mehraufwand, den wir kriegen, ist die vielleicht ein bisschen dehnbar, wie in einer Schreinerei draussen. Aber auch wir sind oft, auch in den Preiskalkulationen drüber, im Markt ausgesetzt und muss verhandeln. Und der Sozialbonus, wie er vielleicht noch vor etwa 15 Jahren, 10 Jahren da war, dass man das halt einer Institution gegeben hat, die so einen sozialen Auftrag hat, der ist nicht mehr gross. Also da ist man heute knallhart der Konkurrenz ausgesetzt.
Das heisst, Sie sind auch knallhart der Wirtschaftskrise ausgesetzt?
Das ist so, ja, das sagen Sie richtig. Das spüren wir im Moment stark. Also wir haben den Vorteil, durch dass wir eben ein bisschen diversifiziert sind, in verschiedenen Bereichen arbeiten, vor allem auch im Dienstleistungssektor, sprich Versandhandel. Dort haben wir ein bisschen die Möglichkeit auszubauen. Also dort läuft es im Moment nicht schlecht. Also der Detailhandel ist noch nicht so eingebrochen, aber die Maschinenindustrie, wie man es auch lesen in den Zeitungen, da ist massiv eingebrochen und da sind zwei Betriebe betroffen und das ist die mechanische Werkstatt und die industrielle Montage, wo ja auch Zulieferer ist, zur Autoindustrie, zur Industrie und dort spüren wir es massiv.
Peter Flücker, wir haben es vorher kurz angesprochen, Sie haben ja auch einen sozialen Auftrag. Das Ziel ist ja, dass man die Menschen, die IV beziehen, auch wieder zurück in den Arbeitsmarkt zurückführt. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Ganz banal gefragt, ist der überhaupt erfüllbar?
Ich würde jetzt mal sagen, wenn sich die Wirtschaft leicht anpassen würde, wäre besser erfüllbar. Aber es ist schon, also wir kriegen immer wieder Leute auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber das ist sicher auch abhängig von der Situation und die ist im Moment nicht sehr gut. Aber wir haben immer wieder Erfolg und zum Teil grossen Erfolg in der Ausbildung. Wir tun ja nicht nur Menschen mit einer IV-Rente beschäftigen, sondern bieten ja auch berufliche Massnahmen an im Auftrag von der IV und machen Ausbildungen und dort ist ganz klar das Ziel, wenn die berufliche Massnahme abgeschlossen ist, dann muss der Mensch draussen auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder arbeiten.
Gibt es denn auch Arbeitsplätze? Also Sie haben vorhin gesagt, schwierige Situation. Meinen Sie damit auch die Arbeitsplätze, die sowieso rar sind?
Ja, die gibt es schon. Also ich denke, die Bereitschaft der Arbeitgeber, Menschen mit einer Einschränkung, Leistungseinschränkung zu beschäftigen, die ist schon nicht so gut. Und vor allem in einer Krisensituation, wie wir jetzt sind, ist es nicht gerade rosig. Aber ich möchte nicht schwarz malen. Es gibt immer wieder Firmen, wo bereit sind, mit so Menschen das zu probieren. Und das ist, glaube ich, auch unser Vorteil, durch das wir vernetzt sind durch unseren Auftrag in verschiedenen Branchen, haben wir auch ein grosses Netzwerk zu KMUs, auch zu grösseren Firmen, wo wir auch Leute platzieren können.
Und die Menschen, wollen sie einen Arbeitsmarkt oder haben sie Angst davor, vor dem ersten Arbeitsmarkt?
Ja, es gibt beides. Also sagen wir es mal so, wer auch von den Normalen hat nicht Angst, wenn er muss wechseln.
Eben, darum ist es noch eine besondere Belastung.
Ja, und es gibt einfach Menschen, die dann die Angstzustände grösser werden oder anders umgehen mit dieser Situation. Aber ich würde mal behaupten, dass jeder, der seine geregelte Arbeit geht, plötzlich mit einer Veränderung konfrontiert wird, also auch dort Ängste auftauchen. Und dort ist dann die Frage, wo kann man Unterstützung holen? Und da bieten wir ja mit der ganzen Organisation Bürgerspital im Case Management bieten wir Unterstützung durch Sozialarbeiter, die bei uns angestellt sind. Also ich glaube, da haben wir eine gute Struktur.
Wie können Sie denn die Menschen darauf vorbereiten? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Es geht ja nicht darum, bei Ihnen geht es nicht darum, einem Schreiner zu zeigen, wie man eine Schaft zusammenbaut, sondern man hat ja noch andere Handicaps, die man muss überwinden. Wie tun Sie die Menschen darauf vorbereiten, dass sie irgendwann mal auf dem ersten Arbeitsmarkt sollten enden?
Ja, wir sind fast der erste Arbeitsmarkt. Also unsere Betriebe funktionieren ähnlich, außer dass eben die Fachleute der soziale Auftrag so einfach begleitend machen. Und die Menschen darauf vorbereiten, das ist natürlich noch schwierig, weil es gibt eben die verschiedenen Formen. Aber ich darf auch sagen, es gibt gewisse, die den Schritt nicht schaffen. Oder auch nicht wollen. Oder auch nicht können.
Und den Freiraum geben Sie ihnen? Oder haben Sie den Druck im Rücken, der sagt, Sie müssen?
Ja, sie müssen. Also jemand, der eine Rente hat, der Rentenentscheid da ist und bei uns einen Arbeitsplatz hat, der ist eigentlich bei uns angestellt. Aber wenn der Betrieb nicht mehr läuft, nicht mehr kostendeckend annähernd, kostendeckend funktioniert, dann müssen wir auch dort Konsequenzen ziehen. Also es ist nicht so, dass der bis ans Lebensende gesicherten Arbeitsplatz hat. Da sind wir auch ausgesetzt der Wirtschaft.
Also dem sind Sie eben auch ausgesetzt, also auch Sie müssen die Leute je nachdem entlassen, wenn es nicht funktioniert.
Ja, das ist so.
Werden Sie dann nachbetreut?
Ja, das versuchen wir natürlich so. Ich glaube, dort bieten wir natürlich schon mit dem Case Management und unseren Sozialarbeitern bieten wir schon Unterstützung, wenn es so weit kommt. Oder wenn Bereiche geschlossen werden müssen, weil es auch nicht mehr funktioniert oder weil es nicht mehr unser Auftrag ist. Also es ist ja eigentlich unser Auftrag, die Menschen in Bereich zu beschäftigen, wo sie die Möglichkeiten haben, draussen wieder zu arbeiten. Und wir müssen nicht etwas aufrechterhalten, wo wir die Chancen nicht sehen. Also wo keine Integration möglich ist, dann müssen wir auch aufhören.
Jetzt gibt es auch Menschen, die das vielleicht wollen und wollen probieren und am Schluss gibt es einen Rückfall. Klappt es dann doch nicht?
Ja.
Also auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt es das?
Ja, das ist so. Also da haben wir auch versucht, mit Pilotprojekten so die integrativen Arbeitsplätze zu schaffen, dass wir zum Beispiel Leute auftragsmässig platzieren. Also wir haben auch Menschen, die in der Novartis arbeiten, aber auftragsbezogen. Die tun dort zum Beispiel, haben wir eine Mikrographie, die verfilmt, also Akten verfilmt und scannt. Da sind wir bei der Novartis vor Ort und scannen. Und die Menschen können dort ahnen, die Arbeit verrichten und dann wieder zurückkommen. Und wenn jetzt aus Belastungsgründen oder was auch immer, es kann ja auch das Umfeld sein, es kann ja jemand schon Angst haben, schon nur auf dem grossen Areal dort reinzugehen, dass er findet, nein, ich will das nicht mehr oder kann das nicht mehr. Dann können wir den Menschen zurücknehmen, weil nach wie vor der Arbeitsvertrag mit uns hat und dann können wir jemand Neues dort platzieren, wo wir den Versuch machen können. Das sind die sogenannten integrativen Arbeitsplätze, wo glaube ich, schon viele Institutionen mit verschiedenen Pilotprojekten so die Menschen auch versuchen, auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.
Ich Ihnen so zulasse, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das viel Geduld braucht, auch von den Coachern. Ist das so? Ich sage jetzt bewusst nicht Betreuer vom Coach.
Ja, das ist ja so. Das braucht Geduld. Und was auch ganz wichtig ist, ist, ich glaube, wir müssen auch von unserer Arbeit überzeugt sein, dass also es wirkt. Und wir dürfen auch nicht die hohe Erwartung haben, dass wir alle können platzieren können, weil die Wirtschaft stellt die Arbeitsplätze nicht zur Verfügung. Und dann dürfen wir auch nicht die hohe Erwartung haben, ja, wir werden das mit allen fertig kriegen, sondern wir probieren das und lassen den Freiraum jemandem, wenn er auch will, wechseln. Es ist ja nicht so, dass wir alle jetzt pushen ab, raus, sondern der Mensch hat auch das Anrecht, bei uns zu arbeiten. Und wenn er die Leistung erbringt und es geht auf, dann ist es okay. Und wenn er selber von sich aus kommt und sagt, ja, er möchte es mal probieren, dann schaffen wir ihm den Weg.
Peter Flückiger, was hat Sie persönlich dazu bewogen, so eine Aufgabe auf sich zu nehmen? Das ist eine gar nicht einfache Aufgabe.
Ja, es ist ein schöner Auftrag, weil es ist so ein gutes Gemisch zwischen sozialem Auftrag und wirtschaftlichem Auftrag.
Sie sagen, ein gutes Gemisch, in meinen Augen ist ein Spagat, schier unlösbar.
Ja, viele Leute sehen es als Spagat, ich sehe es als Herausforderung, es ist eine tolle Sache. Und eigentlich denke ich, dass es in jedem Unternehmen und jedem KMU eigentlich ist es auch ein Spagat. Auch sie müssen umgehen mit den Leuten, die sie haben. Und sie müssen umgehen mit dem Wissen der Leute, die sie mitbringen. Und das ist auch unterschiedlich.
Und es braucht viel Verständnis für die Menschen?
Ja, es braucht sehr viel Verständnis für die Menschen.
Wie gehen Sie persönlich mit so Schicksalsschlägen um, wenn Sie sehen, dass jemand gar keine Chance mehr hat, was wollte ich? Wie tun Sie das persönlich wegstecken oder verarbeiten?
Ja, ich muss das, glaube ich, nicht wegstecken. Wenn jemand bei uns arbeiten kann, dann ist es ja schon toll, dass er bei uns kann sein und eine Tagesstruktur hat. Und das, für das sind wir da. Und das finde ich schön, wenn das jemand kann.
Haben Sie manchmal Momente, wo Sie denken, jetzt wird es mir zu viel, jetzt mag ich nicht mehr? Dass sie aufgeben?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, nein. Also ich hätte das nicht sicher, weil es ist der Auftrag, den wir haben, um parallel zu sehen, was in der Wirtschaft geht, ist schon ein bisschen konträr. Also ich denke auch mit den IV-Revisionen, die wir hatten, mit dem Wissen, also 5. und 6. die jetzt kommt, die Leute platzieren, man hat sich da Ziel gesetzt, so und so viele Plätze schaffen wir. Die Tatsache ist, dass jetzt parallel dazu auch gerade die Krise gekommen ist und dass es praktisch unmöglich ist, das zu realisieren. Und das ist schon nicht immer einfach.
Danke vielmals, Peter Flückiger, für das Bitte. Gespräch. Mittlerweile ist es bald 6:03. Wir kommen zur kurzen Zusammenfassung vom Wichtigsten aus dieser Sendung. Die Krankenkassenprämien, die steigen in der Region Basel unterschiedlich an. In Basel-Stadt steigen die Prämien im Durchschnitt 7,7%. Das ist nicht so viel wie im Rest der Schweiz. Trotzdem bleibt Basel-Stadt bei den Krankenkassenprämien der teuerste Kanton. Deutlich mehr steigen die Prämien in Baselbiet, nämlich 11% im Schnitt. Letztes Jahr haben die Südanflüge auf den Euro-Airport wieder massiv zugenommen. Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission von Basel-Grosser Rot, UVEC, will überprüfen, ob die Südanflüge korrekt abgelaufen sind. Für das braucht die UVEC die detaillierten Windmessungen von Meteo France gemacht hat. Weil Meteo France die Daten bis jetzt nicht geliefert hat, ist das Geschäft in der UVEC vorläufig sistiert. Das ganz im Gegensatz zur Umweltschutz- und Energiekommission vom Baselbieter Landrat. Sie hat das Geschäft schon abgeschlossen, ohne dass sie sich für die detaillierten Windmessungen interessiert hat. Richtiges Wanderwetter, das verspricht uns der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen hat es häufig Wolken. Zwischendurch scheint aber doch einmal die Sonne, die bis am Nachmittag eher freundlicher dürfte sein als am Morgen. Am längsten wird die Sonne in der Stadt Basel scheinen. Es ist kühler als heute und am Nachmittag gibt es nur etwa 17 Grad. Am Wochenende scheint wieder die meiste Zeit die Sonne. Am Samstagmorgen kann es da und dort ein paar Nebelfelder haben und am Sonntagnachmittag ein paar Wolken, aber die stören eigentlich nicht gross und es gibt ein perfektes Wetter, um draussen zu wandern. Das Wetter ist aber nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Schweiz am Wochenende wunderbar zum Verrussen sein. Nur am Morgen, speziell am Samstagmorgen, kann sie den Täler zuerst am X-Nebel haben.
So viel vom Regionaljournal Basel mit dem Peter Flückiger als Gast. Morgen kommt Rebecca Ehret mit aufs Tandem. Sie ist Ethnologin und sie beleuchtet, was in der Bevölkerung passiert, wenn zum Beispiel aus einem Quartier mit vielen sozial schwachen Bewohnern plötzlich ein Luxusquartier wird. Unsere Sendungen können Sie auch im Internet nachhören oder als Podcast herunterladen auf www.regionaljournal.ch. Durch diese Sendung begleitet hat sie Wanda Düring.
Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.